Stressfrei Essen beginnt hier. Gemeinsam erkunden wir Wege zu mehr Selbstliebe, Wohlbefinden und Freiheit in der Ernährung. Mit fundiertem Wissen und einem Hauch Magie für deine Seele.
Willkommen zum Podcast, der Kopf und Herz nährt.
Nourish your soul. Hallihallo.
Hallo.
Hallo.
Ja, wir sind heute zu dritt wieder, wie man hört. Wir freuen uns extrem darüber, dass wir heute eine Interview-Gästin da haben.
Ja, genau.
Meine sehr, 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 sehr liebe Studienkollegin und Freundin, die Julia Worsitsch. Und ja, wie gesagt, sie ist auch Diätologin, aber sie hat sich auf ein ganz spezielles Thema fokussiert. Und ich muss sagen, Julia, ich habe dich auch immer dort gesehen, schon seit ich dich kenne, weil du so, weil du einfach so ein Sonnenschein bist, habe ich dich immer mit Kindern arbeiten gesehen. Und deswegen freuen wir uns wirklich sehr, dass du da bist, weil du machst, würde ich sagen, eigentlich das, was wir machen, nur dass du schon viel früher startest und eigentlich vor allem mit den Kleinen schon arbeitest oder eben auch mit den Eltern und mit den Kleinen, um quasi dort schon diesen, ja, den richtigen Startschuss irgendwie, Starthilfe zu geben, sagen wir mal so. Und wir freuen uns einfach, dass du da bist, und vielleicht magst du dich einfach kurz einmal vorstellen, noch einmal, ja, was du machst, mit wem du arbeitest und
Gerne. Starte. Ich habe jetzt schon die ganze Zeit genickt bei deinen Worten, aber das sieht man natürlich beim Podcast nicht. Also da muss ich mich jetzt erst dran gewöhnen. Also es ist halt mein erstes Podcast-Interview, deshalb bin ich auch ein bisschen aufgeregt. Aber ich freue mich wirklich sehr, 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 dass ihr mich eingeladen habt, weil ich das Thema von eurem Podcast eben auch so wichtig finde und auch immer wieder was lerne, wenn ich eure Folgen anhöre. Und genau, weil ich ja mit Erwachsenen und mit Kindern arbeite. Also eben, ich bin auch Diätologin, Paula, wie du schon richtig gesagt hast. Und ich bin einerseits zu einem Teil selbstständig, also freiberuflich tätig in einer Gemeinschaftspraxis mit Psychotherapeuten, was sich eben gut kombinieren lässt mit dem Feld, wo ich arbeite. Und andererseits bin ich auch angestellt bei einer Sozialversicherung, wo wir im Bereich Gesundheitsförderung und Prävention tätig sind. Und da eben auch speziell mit Kindern, Jugendlichen und zum Beispiel jetzt auch Jungfamilien und werdenden Eltern arbeiten. Und so hat sich das dann eigentlich ergeben, dass ich vermehrt mit Kindern und eben Familien arbeite und mag das auch wirklich sehr gern. Mhm. Ja, weil es eben einfach auch so wichtig ist, ganz zu Beginn anzusetzen, so wie ihr sagt. Und spannenderweise ist es so, dass im selbstständigen Bereich jetzt schon eher sie die Erwachsenen an mich wenden, obwohl ich gerne viel mehr die Kinder erreichen würde. Und aber das oft so die Erwachsenen, also einfach Eltern sind mit Kindern. Mhm. Und durch das, dass wir dann einfach sehen, was sind bei den Erwachsenen für Themen, merkt man einfach auch, wie sich das dann bei den Kindern total wiederfindet.
Mhm, spannend.
Also die Kinder zeigen dann in allen Lebensbereichen die eigenen Themen auf. Ja, das ist nicht nur im Bereich Ernährung so, aber eben gerade auch beim Essen und Trinken ist es so. Wenn die Eltern ein gewisses Thema haben, dann äußert sich das auch irgendwie bei den Kindern. Und das heißt, deshalb muss man irgendwie, also ich habe das Gefühl, man muss sowieso beide Zielgruppen in dem Fall.
Ja. Aber die Eltern, du meinst, betreuen, dass die Eltern oft eher vorher ihre eigenen Themen sehen und deswegen sich an dich wenden. Und im Laufe des Gesprächs kommt sie dann auch oft drauf, okay, wenn sie dann vielleicht so Sätze fallen lassen, ja, meine Tochter, da, und dann wirst du wahrscheinlich schon merken, okay, das ist jetzt vielleicht nicht so ideal, wenn man das zum eigenen Kind sagt oder so. Läuft das so? Und dann schlagst du vor, dass sie vielleicht einmal auch mit dem Kind kommen? Also ist das oft so, oder?
Also das kommt auch vor, wobei ich da merke, also wenn jetzt sie zum Beispiel eine Mutter an mich wendet, weil sie selber mit ihrem Körper und ihrem Essverhalten einfach da gern was verbessern würde und es geht um sie und sie hat zum Beispiel Kinder, dann versuche ich schon nebenbei auch ein bisschen einzubauen, dass das vielleicht auch für die Kinder nicht so günstig ist, wenn sie das so weitermacht. Mhm. Aber wenn es darum geht, dass sie ihr eigenes Essverhalten verändern möchte, dann versuchen wir schon bei ihr zu bleiben.
Mhm.
Ja, aber oft ist eben eher die andere Richtung, dass sie kommen, weil zum Beispiel sie das Gefühl haben, das Kind äußert oft auch, also das Kind isst ganz oft aus Langeweile oder kann nicht genug kriegen vom Essen. Oder auch das andere Extrem, das Kind ist sehr einseitig oder halt ganz wenig und mag nicht essen, ist sehr heikel. Und dann kommt man drauf, dadurch, dass man das Essverhalten beim Kind analysieren, dass es halt eigentlich bei den Eltern ein großes Thema gibt. Das ist häufiger die Richtung. Und dann behandeln oder dann schauen wir uns das, die Geschichte der Eltern an, um eben das auch beim Kind zu einfacher zu verändern.
Ich kann mir auch vorstellen, dass das ja auch ein großer Motivator ist, ne? Wenn man das für die Kinder verändern möchte, ne? Dass man sagt, okay, ich möchte nicht, dass die Kinder das gleiche Thema haben ihr Leben lang, was mich schon mein Leben lang plagt und so. Ne?
Ja.
Also, ja. Aber vielleicht können wir da gleich ein bisschen reintauchen. Was sind denn so die Themen, die häufigsten, ja? Wo du siehst, da gibt es schon Muster, ja, du hast jetzt eh schon angesprochen, ne? Das eine Extrem und das andere, aber magst du da ein bisschen vielleicht noch ausführen, was dir so begegnet in der Praxis?
Also, ich überlege gerade, was so die besten Beispiele oder die aussagekräftigsten sind. Also ganz, ganz oft ist es einfach so, dass zum Beispiel jetzt, ich denke jetzt an eine Familie, die habe ich recht lang begleitet und da hat das uns ja sehr gut, ein gutes Ende dann gefunden. Also es war dann sehr, da haben wir echt große Verbesserungen erreichen können. Da war es zum Beispiel so, dass einfach die Mutter, es sind halt oft die Frauen, die eher das Problem oder Schwierigkeiten haben mit dem eigenen Körperbild oder sich nicht so wohl fühlen. Und da hat eben die Mutter in der Vergangenheit einfach ganz große Gewichtsprobleme gehabt. Und das Kind, der Sohn war 7, hat dann auch angefangen, emotional zu essen und hat oft so viel gegessen, dass er richtig Bauchschmerzen gehabt hat. Ja, danach. Und dann war es natürlich die logische Konsequenz, so wie das halt in unserer Gesellschaft auch erwartet wird. Wir Eltern wollen unsere Kinder ja auch davor beschützen, dass sie selber Gewichtsprobleme kriegen. Gerade wenn man selber eben fast eine dramatische Vergangenheit in der Hinsicht hatte oder hat. Und dann haben sie eben das gemacht, was man so macht, was man gesagt kriegt, versuchen, das Essen einzuschränken, schauen, mehr Obst und Gemüse einzubauen, das Kind auch motivieren. Wenn du abnimmst, dann fahren wir in den und den Vergnügungspark.
Ja, verstehe.
Und das war zum Beispiel dann so, dass das Ergebnis dann war, dass das Kind heimlich angefangen hat zu essen, immer mehr zu essen, hat sich dann auch angefangen zu schämen, er wollte nicht mehr baden gehen in der Badehose, obwohl er das immer geliebt hat. Das heißt, hat dann diese Spirale so angefangen, keine Freude mehr an der Bewegung. Gleichzeitig ist das Essverhalten immer extremer geworden. Und da ist es dann eben auch so wichtig, finde ich, dass man eben wirklich zu einer Ernährungsfachkraft geht, die da bedürfnisorientiert und feinfühlig arbeitet, weil der klassische Weg wäre, oder Paula, also wie wir es in unserem Studium zum Teil halt schon halt noch gelernt haben, dann eben das Essen einzuschränken. Ja, und auf die Essensauswahl, also darauf zu gehen, was ist dieser Junge?
Ja. Also noch mehr den Fokus drauf, wo eh schon das Problem liegt eigentlich.
Genau,
also,
genau.
Ja.
Und da bin ich echt dankbar, da habe ich halt auch in den letzten Jahren schon einige Weiterbildungen auch gemacht, eben zum Thema intuitiv Essen für Erwachsene und auch intuitiv Essen in der Familie, wo es einfach viel um dieses Bedürfnisorientierte auch geht. Und wir haben dann wirklich so gearbeitet, dass wir gänzliche Kommentare zum Essen gestrichen haben. Also da waren wirklich, es waren beide Elternteile total motiviert, das muss man jetzt auch hervorheben. Wenn Mama und Papa da an einem Strang ziehen, ist es halt natürlich auch, das ist sehr wichtig, weil das ist auch schwer, weil selber auch viele Ängste mitspielen natürlich. Also sie haben gar nicht mehr das Essen kommentiert, sie haben auch diese ganzen Einschränkungen zum Essen aufgehoben. Also er hat so viel Süßigkeiten essen dürfen, wie er wollte, so viel Pizza, also einfach alles, so viel er wollte, was natürlich eine riesige Angst dann auch erzeugt hat, weil der Bursche hat dann schon auch zugenommen über eine gewisse Zeit, bis er einfach auch das Vertrauen wieder gefunden hat. Okay, Mama und Papa meinen es ernst, die schränken mich nicht ein mit dem Essen, ich darf jetzt selber entscheiden. Und mit der Zeit ist es dann aber auch besser geworden. Wir haben dann auch Übungen zu Hunger und Sättigung gemacht, dass er sich wieder besser spürt, dass er zumindest nicht mehr weint vor Bauchweh wegen dem Überessen. Ja, das war schon recht extrem. Und mit der Zeit ist dann wirklich auch besser geworden, dass er was übrig lässt vom Essen. Ja, dass er nicht immer aufisst. dass er einfach wieder mehr Freude hat. Und zum Schluss hat er dann auch, ist er auch wieder gern baden gegangen, obwohl er eigentlich vom Gewicht her, und das habe ich also spannend gefunden, sein Gewicht hat sich nicht verändert, also er hat nicht abgenommen. Ja, aber er hat sich mit der gleichen Körperform oder vielleicht sogar ein bisschen größeres Bäuchlein, aber er hat sich wieder wohlgefühlt und wieder Freude an der Bewegung gehabt und hat einfach gespürt, okay, ich bin gut so, wie ich bin. Und das ist, glaube ich, das, was langfristig einfach so wichtig ist. Ja, voll, weil es kann sich eh wieder regulieren, das Gewicht. Und vielleicht war der Junge einfacher vom Typ her ein bisschen stämmiger gebaut. Wir schauen ja nicht alle gleich aus.
Ja, stimmt.
Aber so auf langfristige Sicht ist das halt einfach der gesündere Weg.
Da sind ja schon ganz, ganz viele Ansätze drinnen, ja, weil das ist ja wirklich so, ergibt sich jetzt die Frage oder eigentlich schon die Antworten teilweise, ne, warum es überhaupt so einen anderen Ansatz braucht, ja, das ist ja das, worüber wir immer so reden, Paula und ich, ja. Du hast ganz kurz erwähnt, die gängigen Methoden, ja, noch mehr Fokus auf, ja, das darfst du nicht, da regulieren, bei Kindern ist das natürlich unmittelbarer, ja, aber das machen wir ja Erwachsenen ja auch, ja. Wenn ich das jetzt nicht mache, dann belohne ich mich. Dieses Denken, ja, und das macht schon deutlich, warum es einen anderen Ansatz braucht, gell? Also, aber warst du schon immer so auf dieser Schiene oder hat sich das bei dir auch herauskristallisiert, dass du sagst, okay, irgendwie funktioniert das nicht so ganz mit den normalen, mit den herkömmlichen Ansätzen, ja? Also magst du da ein bisschen eintauchen in das, warum es einen anderen Ansatz überhaupt braucht aus deiner Sicht?
Also da denke ich schon gern zurück an die Studienzeit auch, weil da haben wir wirklich gelernt von Kalorien berechnen und die diversen Diätvorschriften halt bei erhöhten Cholesterinwerten, erhöhten Körpergewicht und so weiter. Und das habe ich dann natürlich auch so umgesetzt in der Praxis und habe auch eine Zeit lang eben Erwachsene mit so den gängigen Stoffwechselproblemen und so betreut. Und irgendwie hat das bei mir eben nicht so richtig gefruchtet, diese Ansätze. Gell? Hat nicht funktioniert und ich habe halt immer den Fehler bei mir gesucht. Und weil ich generell auch recht selbstkritischer und dadurch halt ein reflektierter Mensch bin und habe mir immer gedacht, ich glaube, ich bin einfach kein guter Diätologin. Ich bin zu wenig streng. Ich müsste einfach strenger sein. Aber mein Bauchgefühl hat mir immer schon gesagt, das fühlt sich für mich nicht gut an. Ich kann nicht strenger sein, ich will nicht strenger sein und deshalb sollte ich vielleicht einfach mal was anderes. Vielleicht doch einen Beruf wechseln oder mal andere Themen suchen, wo das nicht so wichtig ist, dass man streng ist mit erhobenem Zeigefinger. Und dann bin ich aber eigentlich über Kolleginnen auf Social Media auf das Thema intuitiv Essen eben aufmerksam worden, das ja jetzt immer moderner wird oder halt einfach mehr an Aufmerksamkeit bekommt, zu Recht zum Glück, finde ich. Und da habe ich dann gemerkt, wow, das spricht jetzt was in mir an und irgendwie anscheinend geht es anderen Kolleginnen ähnlich wie mir. Und dann habe ich mich da eben eingelesen, habe die Weiterbildung gemacht und habe einfach gemerkt, das ergibt jetzt alles Sinn. Das war für mich wirklich wie eine Offenbarung, so dieses Wow, anscheinend liegt es nicht an mir, sondern vielleicht doch eher an diesem Ansatz einfach.
Ja.
Und dann habe ich das nach und nach eingebaut in meine Therapien und Beratungen und fast so ein bisschen heimlich, weil ich war da in so einem Projekt dabei, wo das nicht, also da haben wir schon nach gewissen Vorgaben auch beraten sollen und ich habe es einfach nicht mehr geschafft, weil ich gespürt habe, das andere ist einfach die Wahrheit für mich, also es gibt nie die absolute Wahrheit, aber halt, das ist auf alle Fälle der Weg, der sich für mich richtig anfühlt und habe seitdem auch durchaus die Erfahrung gemacht, dass es besser funktioniert. Es braucht halt mehr Mut, bei allen, also bei den Therapeuten und auch natürlich bei den Klienten, die sie auf den Weg machen, weil sie eben die ganze Kontrolle wegfällt und das ist das, was so stressig ist, was halt auch die Sicherheit gibt. Und, so und warum es eben diesen anderen Ansatz braucht, dass ich jetzt auf die Frage zurückkomme, ist einfach, dass wir sehen bei den Kindern ganz, ganz deutlich, dass sie die Rate der Essstörungen verdoppelt hat in den letzten Jahren.
Ja.
Das muss man sich verdoppelt.
Ja, das ist so Wahnsinn. Das spricht schon Bände, ne?
Das ist
also,
Wahnsinn. Ja.
Das funktioniert nicht, wie du sagst, mit dem erhobenen Zeigefinger und noch mehr Kontrolle. Ne?
Genau.
Noch mehr,
Und gleichzeitig auch, also Essstörungen, die gehen jetzt in viele Richtungen, ob es jetzt ins Untergewicht geht mit Anorexie, also Magersucht, oder auch dann in die Richtung vom emotionalen Essen, was dann eher im höheren Körpergewicht dann resultiert. Die Essstörungen haben sich verdoppelt und gleichzeitig, man liest ja eh immer diese großen Schlagzeilen mit, ich will das Wort gar nicht verwenden, Adipositas-Epidemie und jedes dritte Kind ist übergewichtig und das, obwohl wir ja jetzt schon so viel Energie eigentlich in die Aufklärung zum Thema gesunde Ernährung setzen. Und das zeigt eigentlich, es wird, die Probleme rund ums Essen werden immer größer, obwohl wir immer mehr investieren in das, dass wir uns auskennen mit der gesunden Ernährung. Also das, irgendwann muss man dann sich eigentlich mal eingestehen, dass es vielleicht nicht der richtige Weg ist.
Ja. Und du hast ja gerade vorher auch erwähnt bei dem Beispiel, was du genannt hast, dass der Junge dann schlussendlich jetzt nicht abgenommen hat, sondern sich einfach wieder wohlgefühlt hat. Das heißt, der Ansatz, den du verfolgst, der ja im Endeffekt der gleiche ist wie unserer, oder im Endeffekt der Ansatz der intuitiven Ernährung ist ja der, dass es nicht ums Körpergewicht geht, dass man eigentlich eher, so wie du sagst, wieder zu Wohlbefinden oder zu Freiheit irgendwo zurückfindet mit dem Thema Ernährung. Und jetzt, so wie du es gerade angesprochen hast, die Essstörungsrate ist enorm hoch und viele haben ja Angst davor, Gewicht zuzunehmen. Also ich glaube, das ist sicher auch ein Riesenthema, oder bei dir in der Praxis, dass es bei vielen auch so in die Richtung geht, Ängste von den Eltern, dass die Kinder zu dick werden könnten, so wie du eh vorher gesagt hast, und dann vielleicht gemobbt werden. Also, dass das ein gesellschaftliches Thema ist, wissen wir eh, und das ist eh Teil unseres Podcasts allgegenwärtig. Aber wie gehst du jetzt damit um, wenn ein Kind da ist, was sich einfach ich habe jetzt letztens wieder eine in der Praxis gehabt, eine Mutter, da war das so, ein vollkommen unter Anführungszeichen normalgewichtiges Mädchen, was sich einfach als viel zu dick empfindet. Da ist ja bei der intuitiven Ernährung, also da ist ja nie das Ziel, dass man mit dem Körper, also dass man irgendwo hinkommt im Körpergewicht. Aber wenn das jetzt da Gefahr droht, dass das Kind abrutscht in ein zu niedriges Gewicht und das könnte auch gefährlich werden oder so, hast du auch mit solchen Fällen zu tun und arbeitest du auch da total gewichtsneutral quasi? Oder arbeitest du da dann einfach auch nur mit denen an Hungersättigung, Körperbild? Kannst du da irgendwie ein Beispiel nennen oder was erzählen dazu?
Also ich muss dazu sagen, dass ich jetzt bei den meisten Kindern, die Kinder selber bei mir gar nicht mit waren. Kommt natürlich jetzt aufs Alter drauf an, aber eben so bis 12, 13 herum ist es so, dass ich dann wirklich eigentlich nur mit den Eltern arbeite, weil wir da offener drüber sprechen können und im Endeffekt die Eltern dann das Thema zu Hause einfach weitertragen.
Das ist aber ein wichtiger Punkt, also prinzipiell, das weiß man ja eh aus verschiedenen Therapieansätzen, wenn beim Kind was ist, schaut zu den Eltern, so auf die Art, weil das dann ja auch leichter sich integrieren lässt, wenn die Eltern das dann natürlich ihr Verhalten ändern und das Kind dann mitnehmen quasi.
Und auch wenn das Kind jetzt mit bei mir sitzt, außer natürlich das Kind sagt selber, Mama oder Papa, ich bräuchte bitte Hilfe, ich fühle mich nicht wohl. Aber das war, also ist jetzt in meiner Erfahrung oder in dem Alter, wo die Kinder bei mir waren, war es nicht so, sondern da haben die Eltern gesagt, hoppla, da passt was nicht, müssen wir uns Hilfe holen. Und da waren die Kinder nie mit, weil sie dadurch ja vielleicht auch dann schon eher das Gefühl bekommen, mit mir stimmt was nicht. Ich muss da jetzt wo sitzen und dann ist es denen vielleicht unangenehm. Also ich habe da eher wirklich mit den Eltern gearbeitet. Und jetzt da zum Thema, wenn sich die, also ich habe wenige Jugendliche auch gehabt, die eine beginnende Essstörung gehabt haben. Und das war dann aber so, dass ich die meistens langfristig nicht betreut habe, weil ich da zu wenig Kapazitäten gehabt habe. Die müsste ich dann öfter betreuen. Oder es war dann auch so, dass die dann selber irgendwann abgesprungen sind. Und da sind wir wieder bei diesem Punkt, es braucht schon Mut auch für diesen Weg.
Ja.
Und wenn jetzt da Jugendliche mit 13, 14 zum Beispiel zu mir kommen und eben sagen, Essstörung ist ein Thema. Mhm. Und dann komme ich mit meinem Ansatz von, sie dürfen oder sollen sogar wieder sich die Lebensmittel erlauben, die sie schon so lange verwehren, also Süßigkeiten essen, und es ist sogar der Auftrag, ja, dann ist das, also ich versuche da eh nicht zu viel auf einmal ihnen aufzutragen, aber das ist total beängstigend, und es war dann bis jetzt eigentlich so, dass die dann nie langfristig bei mir waren, leider. Mhm. Also da habe ich dann das Gefühl, dass die Zeit noch nicht so reif war in dem Fall.
Ja. 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 Aber das ist sehr spannend, dass du das sagst, weil Paul und ich sprechen ja auch oft über genau das, ja, dass es diesen Mut braucht. Und wie tief die Ängste da sitzen, diese Kontrolle loszulassen, obwohl es vielleicht, wenn man jetzt von Erwachsenen spricht, seit Jahrzehnten nicht funktioniert. Mhm. Man hat immer das gleiche Problem, ja. Und wenn man sagt, ja, schau das mal vielleicht von einer ganzheitlichen, intuitiveren Seite. Es muss ja nicht jetzt die intuitive Ernährung sein, aber einfach spür dich wieder, ja. Das ist wirklich sehr beängstigend, ja. Sehr. Also das, und dann merkt man auch schon eben, das ist ein gesellschaftliches Problem, das natürlich sich auch im Verhalten von den Kindern und Jugendlichen widerspiegelt, ja. Deswegen finde ich es voll schön, wenn du mit den Eltern arbeitest, ja. Und das eben, was die Paula angesprochen hat, immer mehr normalgewichtige Kinder, sich auch kleine Kinder schon irgendwie zu dick fühlen und so, ist natürlich wow, ja. Mhm. Wirklich ein gesellschaftliches Problem.
Ja, und da muss man dann auch mit den Eltern sprechen. Ne? Genau. Also absolut logisch, weil eben woher kommt das? Du hast es ja eh in dem Beispiel vorher erwähnt.
Vielleicht aber auch, wenn jetzt da Eltern zuhören, vielleicht magst du vielleicht ein bisschen was dazu sagen, woran man das erkennen kann, wenn ich jetzt ein kleines Kind habe und das Kind sagt jetzt nicht, Mama, ich fühle mich zu dick oder so, ja, sondern gibt es da so ein paar so Clues oder so?
Warnsignale.
Okay, darauf kann ich, genau, darauf kann ich achten als Elternteil?
Also wir erleben unser Kind ja eh jeden Tag beim Essen. Also ich denke, wenn wir anwesend sind, wenn unser Kind isst, fällt uns da das meiste auf. Also auch so ein ganz markanter Marker wäre zum Beispiel, wenn wir leere Süßigkeitenverpackungen irgendwo im Kinderzimmer finden und das Kind versteckt es von uns. Sowas zum Beispiel. Ja, also es scheint, das Kind isst heimlich irgendetwas und will es vor uns verbergen. Dann dürfen wir uns gerne fragen, warum. Oder auch, wenn das Kind, wenn es bei einer Geburtstagsfeier eingeladen ist, nicht mit den anderen Kindern spielen will, sondern nur beim Kuchenbuffet sitzt zum Beispiel und da nicht weggeht. Also wenn man so das Gefühl hat, das Kind ist süchtig, ich setze es jetzt unter Anführungszeichen noch irgendwelchen Lebensmitteln wie Süßigkeiten oder salzige Knabbereien. Wenn man das Gefühl hat, das kriegt nicht genug vom Essen, dann darf man sich fragen, warum das so sein könnte. Oder auch, es geht ständig, wenn dem Kind langweilig ist, wenn es gerade nichts zum Spielen hat oder eben alleine sie beschäftigen sollte, bis sie, dann geht es immer zum Naschkasterl oder zur Naschlade. Das könnte auch, da darf man dann auch genauer hinschauen. Was könnte noch sein? Oder eben auch, wenn das Kind einfach gar nicht mit den Eltern am Esstisch sitzen mag, wenn es einfach nicht essen möchte. Also das kann, das heißt jetzt nicht, dass dann immer gleich ein Problem da ist, aber dann sollte man genauer hinschauen. So würde ich es jetzt einmal formulieren. Ja.
Und so von der anderen Richtung, weil es hat ja Gründe, warum sich die Essstörungsrate so stark erhöht, ja. Was würdest du sagen, sind Verhaltensweisen von vielen Eltern, die sehr dazu beitragen, dass die Kinder Probleme entwickeln?
Das ist ein sehr wichtiger Punkt. Also einerseits kommt es drauf, also es ist ganz, ganz wesentlich, wie die Eltern über sich selbst sprechen.
Ja.
Das heißt, wie sie in Anwesenheit vom Kind zum Beispiel sagen, das ist ich halt nicht, weil ich bin eh schon zu dick. Oder ich muss aufpassen auf meine Figur. Oder ich habe so zugenommen, so und so. Also jegliche Art von abschätziges Reden über den eigenen Körper wenn das Kind zuhört, ist schon mal schlecht. Ja, auch sowas wie, wie wir uns im Spiegel betrachten, uns vielleicht in Speckröllchen kneifen, unzufrieden auf unseren Körper hinunterschauen, wenn wir irgendeine Hose anprobieren. Also das sehen die Kinder ja alles, das nehmen sie alles auf. Auch jeden Tag abwiegen, auf die Waage steigen, sowas, also zum Thema Körperbild allgemein, unsere Vorbildwirkung. Und andererseits natürlich auch, wie wir mit dem Kind sprechen. Also ob wir das Kind und seinen Körper in irgendeiner Weise kommentieren, das Essverhalten kommentieren, na jetzt ist aber langsam genug, oder ist noch ein Stückchen, ein Löffel für die Mama, ein Löffel für den Papa, also auch das, also jede Art von Lenken und Kommentieren der Essensauswahl, der Essensmenge, von der Entwicklung des Körpers, ist eigentlich
der größte Risikofaktor, oder? Weil ich habe das auch letztens gelesen, so von Studien her, so was ist eigentlich das, was am schwierigsten ist, oder was provoziert vielleicht am ehesten die Entwicklung einer Essstörung? Und eigentlich ist es ja genau das, dass man die Kinder nicht lässt, oder? Also dass man sie einfach nicht in Ruhe lässt mit dem Thema Essen.
Ja,
weil ein Kind muss ja erstmal von außen lernen, dass da ein Zusammenhang besteht zwischen Essen und Körperform, ja. Weil das ist ja sowas Natürliches, das Essen, dass man ja nicht diese künstliche Konnotierung von, ich esse und dann kann ich damit meinen Körper kontrollieren, ja, meine Form. Das ist ja nichts, was uns angeboren ist, sage ich jetzt mal, ja. Das muss man lernen.
Ja, also, man das lernen, das ist jetzt, gar nicht lernen, gell?
Müssen wir Unlearning machen, aber das ist was wir eben lernen, was wir mitkriegen und wo eben dieser Ansatz, von dem wir hier reden, dazu beitragen sollte, dass das in Zukunft vielleicht wirklich gar nicht mehr gelernt wird, damit wir nicht unser ganzes Leben lang versuchen müssen, das wieder rückgängig zu machen und uns wieder anders erfahren, unseren Körper auf natürliche Weise und Essen auf natürliche Weise erfahren, nicht ständig nur kontrollierend.
Genau. Und das ist ja eigentlich das Tolle, wenn man gleich zu Beginn ansetzt bei den ganz Kleinen oder noch besser bei den Eltern, bevor sie Eltern werden. Ja, das wäre eigentlich das Schönste, dass man sich selber mit dem Thema schon beschäftigt und dann gleich das Ganze vermeidet, was man eben bei den eigenen Kindern dann nicht machen sollte. Weil Kinder haben eigentlich uns Erwachsenen da sehr viel voraus, nämlich noch diesen sehr guten Kontakt zum wie auch immer wir das jetzt nennen wollen, zum Bauchgefühl, zur Intuition, zur Körperintelligenz. Mhm. Ich nenne es ganz gern Ernährungskompass. Das ist das klingt nicht so kompliziert, finde ich, wie Intuition. Also ist jetzt mein Gefühl dazu einfach. Mhm. Und eben so das, da diese Grundpfeiler vom Ernährungskompass, eben so Hunger und Sättigung, das haben Kinder. Also Kinder, das sieht man bei kleinen Babys, die kann man nicht dazu überreden, dass sie das eine Schluckerl Milch jetzt noch trinken. Wenn sie nicht mehr wollen, dann wollen sie nicht. Ja. Und wenn sie alle 20 Minuten hungrig sind, sind sie alle 20 Minuten hungrig. Die denken sich nicht, jetzt habe ich gerade erst vor 20 Minuten gegessen, das kann ich jetzt nicht schon wieder tun. Oder jetzt um 1 Uhr nachts hungrig sein, und jetzt in der Nacht kann ich nichts essen. Denken sie Kinder ja nicht.
Ja.
Und das heißt, ist so wertvoll, das zu bewahren.
Künstlich dann gelernt. Ne? Ja.
Ja. Und auch so, also Hunger und Sättigung ist ein Teil vom Ernährungskompass und dann eben auch Bequemlichkeit und Appetit. Also dieses, ich habe jetzt wirklich Lust auf dieses eine Lebensmittel oder eben auch, ich habe überhaupt keine Lust auf dieses eine Lebensmittel. Ja. Das spüren Kinder halt auch sehr gut. Und ich bin überzeugt davon, dass das immer auch einen Grund hat, warum wir diesen spezifischen Appetit auf ein Lebensmittel haben.
Ja, das ist ja auch, also das finde ich auch ein gutes Beispiel, weil das ist ja auch sehr von uns Erwachsenen, wir haben ja ganz genaue Vorstellungen, wie man zu essen hat. Ne?
Ja.
Auf ein Brot kommt ein Belag, keine Ahnung, zum Fisch muss man eine Beilage essen oder so. Ne? Wir haben ja da, wir sind ja da voll geprägt irgendwie. Ich meine, es kommt natürlich total auf die Kultur drauf an, aber wie in unserer westlichen Ernährung, ne? Gesunder Teller und so weiter, was braucht es? Sind da ja schon sehr so gepolt, was ist, wann ist eine Speise richtig? Mhm. Und das sieht man ja sehr oft bei Kindern, dass sie sich dann von einem Teller, wo 4 Sachen drauf liegen, eine Sache rauspicken und das essen sie und das andere interessiert sie nicht. Mhm. Heißt aber jetzt gar nicht, dass sie das... Was, dann geht es natürlich eh oft schon los, ne? Was, das magst du ja sonst, gestern hast du es ja gegessen und da.
Genau.
Ja. Aber da sieht man, wie... Also ich finde es total spannend, einfach zu beobachten, weil das muss ja einen Grund haben, dass sie sich vielleicht an dem Tag nur die Erbsen rauspicken oder am anderen Tag nur die Kartoffeln essen oder am anderen Tag wieder nur das Ei wollen. Und glaubst du, ist es... Weil... Warum das viele Eltern machen, ist ja so, wie du vorher gesagt hast, die Besorgtheit. Mein Kind bekommt nicht alle Nährstoffe, mein Kind ist dann vielleicht nicht gut versorgt, wenn es nur die eine Sache ist und die andere nicht. Ist diese Sorge überhaupt berechtigt oder kann man Eltern ruhigen Gewissens sagen, ihr braucht euch keine Sorgen machen, wenn euer Kind einmal ein paar Tage zum Beispiel, weiß ich nicht, die Beilage stehen lasst und vielleicht nur... das Eiweißhältige ist oder so. Also hast du da irgendwie eine Botschaft an Eltern, die zuhören?
Ja, ich muss mich mal versuchen, dass ich euch nicht unterbreche, weil ich würde schon so gerne losstarten, weil das ist ein super Punkt. Also ein Großteil meiner Arbeit liegt wirklich auch darin, die Eltern zu beruhigen und zu sagen, es passt so. Ja. Ihr könnt euren Kindern vertrauen. Lehnt euch zurück, das Kind weiß, was es tut. Ja, und das ist eben, denke ich, auch wieder eine Herausforderung und aber so wichtig, einfach den Kindern das Vertrauen entgegenzubringen. Ja. Weil sie sind doch wirklich kompetent, die Kinder. Ja, kompetenter als wir Erwachsene, weil sie noch nicht so in ihrem Kopf sind bei den Essensentscheidungen. Ja.
Es gibt weil so sie noch dieses pure Bedürfnis spüren, ne, von dem du gerade vorher gesprochen hast. Genau. Also dieser Gusto auf vielleicht ein spezielles Lebensmittel, das haben die noch sehr stark und sie haben noch nicht diese Bewertung drauf, ne?
Genau, im Idealfall nicht. Ja, das beginnt schon recht früh, aber im Idealfall haben sie noch keine Bewertung. Und da gibt es ein Experiment, das hört man immer wieder, wenn man sich auch mit unterschiedlichen Formen der Beikost beschäftigt, zum Beispiel. Da hat es die Clara Davis gegeben, die eben Kinder im ersten Lebensjahr, die waren Waisenkinder in einem Waisenhaus und die hat sie über längere Zeit eine gewisse Nahrungsmittelauswahl zur Verfügung gestellt, alles ganz naturbelassene Nahrungsmittel. Fleisch, Innereien wie Leber, verschiedene Arten von Gemüse, Obst und so weiter und hat die Kinder einfach auswählen lassen. Ja, und haben das über längere Zeit begleitet und haben einfach gesehen, die Kinder essen total unterschiedliche Mengen und zum Teil auch total absurde Sachen wie Leber zum Frühstück oder tagelang einmal Lebensmittel nur. Und dann aber wieder ganz was anderes. Also wirklich nicht so der Ernährungspyramide entsprechend. Und man hat sich dann aber die Gewichtsentwicklung angeschaut, man hat sich die Blutwerte angeschaut und hat bei allen Kindern gesehen, dass es entsprechend der eigenen Wachstumskurve ist. Also alle Kinder haben sich gut entwickelt, haben keine Nährstoffdefizite entwickelt und haben sich genau das geholt, was sie brauchen.
Cool.
Ja. Und da ist aber schon, finde ich, ein ganz wichtiger Punkt, das waren alles naturbelassene Nahrungsmittel.
Ja.
Also wenn man dort stark verarbeitete Lebensmittel auch zur Verfügung gestellt hätten, ist die Frage, wie es dann gewesen wäre, das Ergebnis. Ja, aber das ist auch schon ganz ein wichtiger Punkt. Vertrauen und Loslassen und den Kindern die Möglichkeit geben, selbst zu entscheiden, was sie essen, ja. Aber wir haben schon eine Aufgabe als Eltern oder als Bezugspersonen, Erziehungsberechtigte, wie auch immer. Und das ist, ich finde, das Allerwichtigste, was wir uns als Erwachsene, wenn wir mit Kindern zu tun haben, immer vor Augen halten sollten, ist so das nennt man das Prinzip der geteilten Verantwortung. Wir Erwachsene haben die Verantwortung, die Lebensmittel Auswahl zur Verfügung zu stellen, also was gibt es heute zum Essen und auch wann, also einen gewissen Rhythmus, dass wir den anbieten. Ja, und wir sind dafür zuständig, wie, also zum Beispiel, dass die Kinder nicht vom Fernseher essen, nicht beim Herumlaufen essen, sondern dass wir uns hinsetzen, zum Tisch, für Ruhe sorgen. Mhm. Und da gibt es dann die Lebensmittel, die wir einkaufen, zubereiten und dann hinstellen. Mhm. Ja? Mhm. Und damit ist unsere Aufgabe eigentlich getan.
Ah, sehr guter Punkt.
Ja. Und die
sehr gut, ja.
Verantwortung der Kinder, und das ist eben so wichtig, ist, die Kinder entscheiden, will ich das essen, ja oder nein? Mhm. Wenn ja, wie viel davon? Mhm. Ja, und das war's. Das ist es.
Ja. Boah, das ist aber ein richtig super, cool. super praktischer Hinweis, mhm. weil das ist genau das, super. Wo man sagt, ja, theoretisch, ja, okay. Aber das war jetzt sehr, sehr gut praxisorientiert. Ja. Das ist unsere Aufgabe als Erwachsene und das ist die Verantwortung vom Kind oder von den Kindern. Und daran kann man sich schon ganz gut halten. Und das ist ja, wie du sagst, eh schwer genug. Ja. weil, ja, ich glaube schon, weil eben diese ganzen Kommentare, die man dann so an die Kinder weitergibt, die sind ja zuerst mal im eigenen Kopf, ne? Mhm. Das ist schon nicht so leicht, sich da überhaupt mal bewusst zu werden drüber, was man dann immer eigentlich sagt. Ja, das, da sprechen Paula und ich ja auch ganz oft drüber, diese beiläufigen, wundervollen Kommentare, wo man dann daran knappert, ja, die niemanden gut tun. Das ist bei Kindern natürlich oft gesteigert, ja, weil die einfach alles komplett aufnehmen, ja,
ja.
und ganz genau hinhören.
Habe ich noch nie gesagt. Ich glaube, also, sie spüren genau. ja die Atmosphäre am Tisch. Mhm. Und da gebe ich auch manchmal den Tipp, das könnte man mal selber auch versuchen, das wäre interessant, dass man eine Kamera am Esstisch aufstellt und sie mal selber filmt dabei. Ja, um mal zu schauen, wie schaut man denn eigentlich? Ja.
ja.
und das kann jetzt auch im positiven Sinn sein. Angenommen jetzt, das Kind in der Familie mag kein grünes Gemüse. Und dann weiß ich schon, dass sie trotzdem, auch wenn mein Kind kein grünes Gemüse mag, ich soll trotzdem immer wieder das grüne Gemüse anbieten. Und dann ist vielleicht ein Brokkoli und ein paar Erbsen am Teller meines Kindes. Und dann an einem Tag ist es dann soweit und das Kind probiert's. Und wir machen so große Augen. Ja. Und, oh, was, heute probierst du's?
Ja.
Was macht das für ein Gefühl zum Beispiel auch beim Kind? Also es kann ja auch wirklich aus Freude sein.
Ja.
Aber was vermittle ich dem Kind damit? Oh mein Gott, ah ja genau, normalerweise esse ich das ja gar nicht. Ist das jetzt vielleicht so ein großes Ding? Und dann hört es vielleicht schon wieder auf damit.
Ja.
Ja, also selbst aus Freude sollten, also wir sollten immer so tun, als ob es uns egal wäre, was und wie viel das Kind isst.
Mhm. Ja.
Also wir dürfen unsere Schauspielkünste trainieren.
Ja.
ja.
Aber
dass es am Esstisch gar nicht darum geht, was und wie viel jemand isst, sondern einfach ums Zusammensein.
Mhm.
Das wäre super. Und ideal wäre halt, wenn wir am Ende gar nicht genau wissen, wie viel das Kind gegessen hat.
Ja.
Ja.
Ich finde, das
also
ist
auch wieder da Mut.
Ja, genau. Und ich finde, das ist ein wunderschöner Einsatz für den ersten Teil unseres Podcasts, weil wir machen natürlich einen zweiten Teil. Es gibt nämlich noch einige Fragen, die wir haben an dich, Julia. Aber ich finde, das war jetzt echt so ein richtig, richtig cooler, so wie die Katharina gesagt hat, praxisnaher Tipp jetzt am Ende. Was ist eigentlich meine Aufgabe als Erwachsener? Was kann ich echt meinem Kind überlassen? Und ich glaube, in der zweiten Folge quasi, wo wir noch weiter sprechen, können wir da auf alle Fälle auch noch tiefer einsteigen.
Ja.
Auch vielleicht da noch ein paar Fragen besprechen, wo ich mir vorstellen könnte, dass das viele Erwachsene, viele Eltern beschäftigt. Ja, da habe ich noch einiges im Kopf, was ich gern dich fragen würde. Und ja, aber das war schon super cool. Die Zeit ist so schnell vergangen. Also es war so, so viel Cooles dabei jetzt schon.
Ich bin froh, dass wir eine zweite Folge noch aufnehmen.
Ja, unbedingt.
ja. Mindestens noch
eine. Du hast alles gesagt.
Nein, in der zweiten Folge werden wir jetzt nochmal ganz tief einsteigen in praxisnahe Beispiele.
Aber ich denke, du hast recht, Paula, das ist jetzt schon viel zu verarbeiten, ja, wenn man das das erste Mal hört und so, okay, ja, wie soll ich das jetzt machen? Aber es ist immer eine super Kombination aus wirklich diesen Konzepten, die vielleicht neu sind für ganz viele und ganz praxisnahen Tipps, wie man das gleich probieren kann. Super, vielen, vielen Dank. Wir freuen uns auf die nächste Folge. Ich hoffe, ihr auch. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder.
Genau. Tschüss.
Ciao.